NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Bettina Hoppe liest die vierte von sechs ungekürzten Folgen des Romans Das Fest von Lucy Fricke. Jakobs 50. Geburtstag verläuft ganz anders als gedacht. Anstatt frustriert allein zu Hause mit seinem Leben zu hadern, trifft er an einem heißen Berliner Sommertag im Freibad erst auf seine ehemalige Liebe Inken, die er seit 10 Jahren nicht gesehen hat. Danach begegnet er Georg, seinem ehemaligen WG- und Projektpartner. Jakob hat seit 22 Jahren seinetwegen ein schlechtes Gewissen, fühlt er sich doch an dem schlimmen Unfall schuldig, der Georg um seine Karriere gebracht hat. Doch die Begegnung mit ihm ist unerwartet schön. Beide Zusammentreffen hinterlassen bei Jakob eine Blessur, einen ausgeschlagenen Zahn, einen gequetschten Daumen, aber er empfindet die Wiederbegegnungen als wohltuend. Und auf einmal steht schon wieder jemand aus seiner frühen Vergangenheit vor ihm, Anne, die Sozialarbeiterin, die ihn als Jugendlicher in seiner Heimat Bremen aus schwierigen Familienverhältnissen gerettet hat.
Sie drückte seine Hand, wie sie es damals in Bremen oft getan hatte, als Jakob jeden Tag in ihr Jugendzentrum gekommen war und Monate gebraucht hatte, um mehr von sich zu erzählen als nur seinen Namen. Nach dem Tod seiner Mutter, allein mit dem Vater, der auf dem Sofa saß und Wodka kippte, war er ins Schweigen gefallen und Anne war die Einzige gewesen, die seinem Schweigen zugehört hatte. Als sie jetzt wieder seine Hand drückte, zuckte er zusammen, dieses Mal nicht der Erinnerung wegen. Schuld war allein der physische Schmerz. Sein Daumen hatte begonnen, sich blau zu verfärben. Die Kuppe glich einer Trockenpflaume. »Das sieht nicht gut aus«, Anne besah die Quetschungen von allen Seiten. »In der Dachluke geklemmt«, sagte Jakob. »Du und deine Dächer«, sie lachte. »Die Welt am liebsten von oben sehen, so warst du früher schon. Ich hatte immer Angst um dich. Liebst die Höhe, aber bist einer der ungeschicktesten Menschen, die ich kenne. Fällst ständig über deine eigenen Füße.« Jakob vergaß, dass er sich vorgenommen hatte, nur noch mit geschlossenen Lippen zu lächeln. Als sie die Zahnlücke erblickte, sagte sie nur, »Ich will es gar nicht wissen. Ein frischer Verlust.« »Na dann, herzlichen Glückwunsch, Jakob.« Eigentlich halte sie den 50. Geburtstag für einen erstklassigen Tag, um sich von allen möglichen Dingen zu verabschieden. Zähne zähle sie allerdings nicht dazu. »Woher sie von seinem Geburtstag wisse?«, fragte er. »Geburtstagskalender«, behauptete Anne, »hängt seit Jahrzehnten in meinem Flur.« Sie sah ihm lange ins Gesicht, als betrachtete sie jede seiner Falten und die darin eingeschriebene Erschöpfung, bevor sie sagte, »Du siehst aus, als hättest du dich mit dem Leben persönlich geprügelt.« Von Anna hatte er gelernt, damals das Unwahrscheinliche für möglich zu halten. Und noch etwas hatte sie ihm beigebracht, etwas, das er später ebenfalls fast wieder verlernt, zumindest nahezu vergessen hatte, dass das Schlechte Platz machte für das Schöne. »Was du erlebt hast, wird immer ein Teil von dir sein«, hatte sie ihm erklärt. »Aber wenn er von nun an so viel Schönes erlebe, wie es ihm nur möglich sei, dann müsse das Dunkle und Schwere in seinem Kopf zusammenrücken, um Platz für die neuen Erinnerungen zu schaffen. Er könne auch eine Therapie beginnen und jahrelang sein Leiden ausbuchstabieren. Sie aber würde ihm eher Schönheit verordnen, und zwar in rauen Mengen.« Jakob war sich nicht sicher gewesen, ob sie das zu all den anderen, die auf der Flucht vor ihrer Familie waren, auch sagte oder ob es speziell ihm galt. Am nächsten Tag aber waren sie gemeinsam ins Kino gegangen und von da an jede Woche. Sie sahen Klassiker, die Nouvelle Vague, das amerikanische Autorenkino, die europäischen Arthouse-Filme. Und Jakob wusste plötzlich und ohne jeden Zweifel, dass er Filme machen wollte. Sie fuhren mit dem Kajak die Weser entlang, besuchten Jazzkonzerte in verrauchten Kneipen, gingen in Kunstausstellungen, fuhren mit dem Cabrio ihres damaligen Freundes an die Nordseeküste, wo sie am Steg saßen, Krabben pulten, selig schwiegen und wo Jakob verstand, dass sie ihm das Einzige geschenkt hatte, was er wirklich brauchte. Ein Ziel. Anne sah auf ihr Telefon und meinte, sie müssten vorn rechts abbiegen und dann immer geradeaus. Jakob fragte nicht, wo es hinging. Das hatte er nie getan, war Anne stets gefolgt und hatte insgeheim die trügerische Hoffnung gehegt, es gebe mehr Menschen von ihrer Sorte. Er kannte diese Straßen, war sie wieder und wieder entlang gelaufen. Das österreichische Edelrestaurant an der Ecke, direkt gegenüber dem Discounter, auf dessen Parkplatz sich nach Ladenschluss die Skater trafen. Ehemals graue Wohnhäuser mit vom Krieg gezeichneten Fassaden, die jetzt in Pastellfarben leuchteten. Und hinter denen Ferienapartments lagen, die im Winter leer standen, weil niemand freiwillig einen Winter in Berlin verbrachte und dafür auch noch zahlte. Wenn er jetzt mit Anne durch diese Straßen ging, konnte er plötzlich eine Faszination für jeden Stein aufbringen. In dieser Gegend, die ihm sonst bloß noch zum Hals raushing, schien plötzlich alles zu leuchten. Sie sei jetzt häufiger in Berlin, sagte sie. Ihr Mann lebe hier, in einer Wohnung mit Dachterrasse. Anne, die niemand zu fassen kriegte, hatte geheiratet. Auf ihre Art natürlich. Sie führte eine Fernehe. Vor 2 Jahren, erzählte sie. An meinem 70. Geburtstag habe ich nachgegeben. Nach 2 Scheidungen und 3 Kindern hat sich meine erste Liebe plötzlich an mich erinnert, stand einfach vor der Tür. So ist das, wenn man alt wird. Sie lachte ihr verrauchtes Lachen, das in ein Husten hinüberstolperte. Man verliebt sich nur noch in die, die man schon kennt. Ein Gefühl, als würde man mit seiner eigenen Jugend im Bett liegen. Kreise schließen sich, Jakob. Und niemals hätte ich gedacht, dass mir das mal gefallen könnte. Also mach dir keine Sorgen. Die beste Zeit des Lebens kommt noch. Vielleicht beginnt sie ja heute. Er erinnerte sich an dieses Heute. Schon damals hatte Anne davon gesprochen. Sie war, ganz im Gegensatz zu ihm, ein Heute-Typ. Konnte an jedem Tag alles, sogar das Glück, für möglich halten. Wir müssten gleich da sein, sagte sie und blickte wieder auf ihr Telefon. In 300 Metern, Hinterhof. Und dann fragte sie, wie es denn so laufe bei ihm. Als wäre das eine normale Frage nach 30 Jahren. Andererseits war es das. Eine übliche, unschuldige Frage. Ob man sich 2 Monate oder 3 Jahrzehnte nicht gesehen hatte, was spielte das für eine Rolle? Zu seinem ersten Film hatte er ihr noch eine Premierenkarte geschickt und erst Wochen später eine Antwort erhalten. Ein Glückwunsch auf einer griechischen Postkarte mit dem Postskriptum »War segeln«. Ich habe seit über 2 Jahren nichts mehr gedreht, sagte er. Nicht mal eine Vorabendserie. Der Markt ist verunsichert, heißt es. Aber in Wahrheit ist es so, dass mir niemand mehr etwas anbietet. Wenn du mit 50 nicht ganz oben bist, gehst du unter, so ist es wohl. Inzwischen machen auch noch die Schauspieler alle Regie. Die schreiben Bücher, die gründen Bands, die walzen alles platt mit ihrem Ego. Du magst keine Schauspieler? Doch, aber nur vor der Kamera. Vielleicht bist du bloß im falschen Genre gelandet. Wie sich herausstellte, hatte sie alle seine Filme gesehen. Und zum ersten Mal schämte Jakob sich wirklich dafür. Schließlich hatte sie mindestens so viel von ihm erwartet, wie er von sich selbst. Zumindest glaubte er das. In diesem Moment fragte er sich, ob er sich danach nicht sehnte, jemandem zu zeigen, dass er kämpfen und gewinnen konnte. Was nutzten all die kleinen, manchmal sogar großen Siege, wenn niemand applaudierte? Zumindest niemand, den er schätzte. Sie bogen in den Hinterhof ein, der aussah wie ein eigenes Viertel. Es waren 3 Höfe aneinander, keinen einzigen davon hatte er je gesehen. Schilder hingen an den Türen, Aufsteller standen im Weg, Waben für Tanz- und Yoga-Studios, daneben ein Kampfsportzentrum, eine Druckerei und ein Kindergarten. Im 2. Hof stand ein alter Doppeldeckerbus, der Kaffee, Brötchen und Flaschenbier aus der benachbarten Brauerei verkaufte. Auf den Holzbänken saßen die ersten Gäste in der späten Nachmittagssonne. Alles daran fand Anne fantastisch. Hier, versteckt in einem unsanierten 2. Hinterhof, war es also noch möglich, sich in Berlin zu verlieben. Er konnte sich gut erinnern an diese erfüllenden Momente. Er hatte sie damals selbst erlebt. Sie stiegen hinauf in den ersten Stock des dritten Quergebäudes. An der Metalltür klebte ein kleines handgeschriebenes Schild: Foto Braune. Anne klingelte, zupfte an ihren Locken und wischte sich mit dem Ärmel ihrer Bluse das verschwitzte Gesicht trocken. Ein Summer ertönte und Jakob drückte die Tür auf. Auf der Schwelle blieb er stehen, geblendet von dem, was vor ihm lag. Es war ein etwa 50 Quadratmeter großer Raum, an dessen Wänden Baumarktregale standen, darin Dutzende analoge Kameras. Fotokameras aus dem vergangenen Jahrhundert, Super-8-Kameras und Projektoren, in der Ecke einige Videokameras, die hier beinahe futuristisch wirkten, sogar einen Betamax-Rekorder sah er. Vor den Fenstern ein Schreibtisch voller Schraubenzieher und Klebeladen, an dem eine Frau in seinem Alter saß, die ihre Lesebrille zur Seite legte und sie begrüßte wie vergessene Bekannte. Anne hieß hier nicht Anne, sondern die Nikon R10. Eine famose Kamera, an der gar nicht viel zu machen gewesen sei, sagte die Frau und holte die Nikon aus der Transporttasche, die unter ihrem Schreibtisch stand. Jakob stockte der Atem. Da war sie, die erste Kamera, die er jemals in der Hand gehalten hatte. Seine Welt hatte er durch ihren Sucher gesehen. Das Leben war ihm durch diesen winzigen Bildausschnitt kleiner und größer zugleich erschienen. Es hatte eine Magie bekommen, die ihm alles erträglich werden ließ. Wenn er das knatternde Geräusch der Filmrolle an seinem Ohr hörte, wurde alles zu Material. Und damit konnte er umgehen. Er konnte die Perspektive wählen, konnte es schneiden und überblenden, konnte es beherrschen. Und es war Anne gewesen, die die Nikon R10 aus dem Lagerraum des Jugendzentrums geholt und ihm in die Hand gedrückt hatte. Jetzt tat sie es mit genau derselben beiläufigen Art. Jakob hatte das drängende Bedürfnis, das kleine Gerät zu küssen, und wäre er alleine im Raum gewesen, hätte er es getan. So blieb es bei einem vorsichtigen Streicheln. »Den Film darin konnte ich retten«, hörte er die Frau sagen. Sie klang stolz, sogar glücklich, als sie das sagte. So wie sie aussah, war sie das auch. Stolz und glücklich in ihrem kleinen Laden, in den sich ausschließlich Nostalgiker verirrten. Sie war sicher eine der Letzten, die für ihre drollige Leidenschaft hier noch einen Mietvertrag erhalten hatten. »Wenn Sie wollen, können Sie ihn direkt anschauen. Wir haben hinten einen kleinen Vorführraum.« Annes Begeisterung war nicht zu überhören, wohingegen Jakob verstummte und sich ängstlich fragte, ob er es gewesen war, der den Film in der Kamera vergessen hatte, und wenn ja, was sie gleich zu sehen bekämen. Das eigene Material war das Intimste, was er hatte. Das verjährte nicht, im Gegenteil. Je weiter es zurücklag, desto intimer wurde es. Es war das rohe Ich und ungeschnitten etwas, das er mit niemandem zu teilen in der Lage war, nicht einmal mit Anne. Andererseits hatte Jakob niemals einen Film in einer Kamera vergessen. Es erschien ihm unvorstellbar. Sie folgten der Frau zu ein paar durchgescheuerten Sesseln am anderen Ende, die in Richtung einer nackten weißen Wand zeigten. »Setzt euch«, sagte sie und steckte die winzige Filmspule in den Projektor, der hinter ihnen auf einer Leiter stand. »Was soll's«, dachte Jakob, »der Film konnte nicht von ihm sein. Und er hatte ewig keine Super-8-Vorführung mehr erlebt. Er wusste nicht einmal, dass es noch Menschen gab, die solche Filme entwickelten. Mit einem schweren schwarzen Molton-Vorhang teilte die Frau den Raum und ließ sie allein. Es war nur noch das zarte Rattern des Projektors zu hören. Die ersten schwarzen Spritzer wurden auf die Wand geworfen. Diese nie zu vermeidenden Fussel, die jedem Super-8-Streifen etwas liebenswert Beschädigtes gaben, etwas, das man inzwischen authentisch nannte. Nach den ersten Sekunden war klar, dass es nicht sein Film war, denn Jakob war der Erste, der im Bild auftauchte. Was ihn in diesem Moment allerdings kaum beruhigte. Er hatte nicht die geringste Erinnerung an diese Aufnahme. Nie hätte er sich freiwillig vor eine Kamera gestellt. Das tat er bis heute nicht. Er spürte Annes Blick auf sich. Auf dem jungen Gesicht, dort auf der weißen Wand. Auf dem alten, neben ihr im Sessel schwitzend. Jakob sah sich selbst die Straße runterkommen, auf dem Rücken den Rucksack, den Anne noch heute trug. Damals hatte sie ihm genauso einen geschenkt, für seine Reise, die nicht weiter, aber deutlich länger und beschwerlicher gewesen war, als er geplant hatte und die noch immer nicht vorbei war. Er ging direkt auf die Kamera zu, wobei sein Blick etwas oder jemanden fixierte, das oder der links hinter der Kamera stand. Er sah sein Lächeln, das wie eine Entschuldigung wirkte, und doch die Freude nicht verbergen konnte. Lange hatte Jakob nicht an diesen Tag gedacht, kurz nach dem Abitur, sein 19. Geburtstag. Das Geld hatte noch nicht gereicht für eine Fahrt in die weite Welt, deshalb ging es nach Berlin, und das war ihm Anfang genug gewesen. Seine Schritte wurden langsamer. Von links kam Anne ins Bild, mit dem Rücken zur Kamera. Ihr Gesicht blieb im Dunkeln. Sie standen sich gegenüber. Jakob sah sie beide nicken. Eine Andeutung nur. Dann aber breitete Anne ihre Arme aus. Eine Umarmung, in die er regelrecht hineinfiel, mit dem Gewicht seines Rucksacks, das ihn nach vorn drückte. Jakob rutschte tiefer in den durchgescheuten Sessel und wusste genau, was er gefühlt hatte in jenem Moment. Einen euphorischen Schmerz, wie ihn nur die ersten großen Abschiede innehaben, wenn man etwas hinter sich ließ, um etwas Neues zu beginnen. Je älter man wurde, desto rarer wurden solche Abschiede. Sie enthielten keine Versprechen mehr, waren bloß noch Verluste. Er sah sein junges Gesicht sepiafarben an diese Kreuzberger Wand projiziert, und er vermisste den, der er einmal gewesen war. Was ihn an diesem Gesicht wirklich überraschte, war die Tatsache, dass es schön war. Er war ein attraktiver Mann gewesen. Das hatte er nie gewusst. Sie ließen einander los. Anne strich ihm mit der Hand noch kurz über die Wange. Anfang 40 war sie damals gewesen, unverheiratet und kinderlos. Sie brauche keine eigenen, hatte sie gesagt. Sie habe doch ein ganzes Haus voller Kinder. Er war in ihrem Leben nur eines von Hunderten gewesen. Das hatte er gedacht. Sie hatte Kinder wie andere Leute Projekte. Doch als sie sich umdrehte und die Kamera zum ersten Mal ihr Gesicht zeigte, sah er dort Tränen. Grobkörnige Tränen. Sie hob ihre Hand, um sich vor dem fremden Blick zu schützen, das Objektiv zu verdecken. Und als das Bild wieder frei war, sah er nur noch sich und seinen Rucksack. Er ging die Straße in Richtung Bahnhof hinunter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Jakob sah sich verschwinden. Endgültig, wie er in jenem Moment geglaubt hatte. Die Filmspule ratterte noch im Projektor, dann war die Wand vor ihnen wieder nichts als eine Wand. Er spürte das Pochen in seinem gequetschten Daumen, im Zahnfleisch ein stechendes Ziehen. Sie sahen auf die weiße Fläche, als wäre es ein Fenster mit Ausblick. Da bist du losgezogen, um Filmemacher zu werden. Aber die Kamera, die hast du dagelassen. Sie sah ihn nicht an, schüttelte nur leicht den Kopf. Sie gehörte mir nicht, sagte Jakob. Es war trotzdem deine. Nach dir wollten eh alle nur noch VHS. Und jetzt war es Jakob, der den Kopf schüttelte. Ob sie denn wisse, wer das gefilmt habe, fragte er, wer der Letzte gewesen sei, der die Kamera benutzt habe. Keine Ahnung, sagte Anne. Es gibt so viele, an die ich mich nicht erinnere. So viele, die ich sofort vergessen habe, wenn sie abends nach Hause gingen. Sie lächelte. Tapfer, wie es Jakob schien. Es war ihm zu wünschen, dass er endlich verstand, wie besonders er für Anne gewesen war. Dass sie ihn auf ihre Art geliebt hatte und er in Wahrheit nicht ohne Mutter groß geworden war. Manche hatten das große Glück, im Leben mehr als eine Mutter zu finden. Jakob war zu beneiden. Hoffentlich verstand er das. Hast du eigentlich Kinder? Fragte sie. Irgendwo? Er musste lächeln über das Irgendwo, als könnte er einer sein, der sich verstreute. Nein, sagte er. Ich hab's vermasselt. Ansichtssache, meinte Anne. Vielleicht hättest du es mit einem Kind genauso vermasselt. Vielleicht wäre das sogar schlimmer gewesen. Du hast doch nie von einer Familie geträumt. Als ich dich kennenlernte, wusstest du nicht mal, was das ist. Familie. Dein Vater interessierte sich nur noch für Schnaps und junge Frauen. Du hattest nicht mal Freunde, Jakob. Du hast alle weggestoßen. Man konnte dich nicht mal in den Arm nehmen. Oh doch, widersprach er. Das haben wir doch gerade gesehen. Man konnte mich wunderbar in den Arm nehmen. Ja, zum Abschied. Nur bevor du weggehst, kann man das. Wenn du denkst, ist es das erste und letzte Mal. Ich habe mich gebessert, sagte er leise. Und ich habe Angst vor Abschieden bekommen. Anne fächelte sich Luft zu. Dieser Sommer sei eine einzige Zumutung, in ihrem Alter geradezu mörderisch. Sie lächelte Jakob an und fragte unvermittelt nach Ellen, was eigentlich aus der geworden sei. Er hatte keine Ahnung, wie sie jetzt auf Ellen kam. Er wusste nicht einmal, woher sie ihren Namen kannte. Du hast damals von ihr erzählt, sagte sie, in deinen E-Mails. Daran hatte Jakob seit einer Ewigkeit nicht mehr gedacht. Sie hatten einander eine Zeit lang geschrieben, als man noch E-Mails schrieb wie Briefe, sich abends hinsetzte, ein Glas Wein trank, ganze Seiten tippte und ausufernd erzählte, wie es einem ging. Er wusste nicht mehr, wann genau das aufgehört hatte und warum. Es war einfach so verebbt und niemand schien es zu vermissen. Zumindest so lange nicht, bis man sich daran wieder erinnerte. Ja, sagte er. Ellen gibt es noch. Heute Morgen hat sie mir Torte und Champagner vorbeigebracht. Ohne sie wäre ich gar nicht vor die Tür gegangen. Erinnerst du dich, wie wir einmal zusammen Silvester gefeiert haben? Wir haben unsere Wünsche auf die Raketen geschrieben und ich weiß, ich hätte es nicht lesen dürfen, aber weißt du, was auf deiner stand? Jakob sah sie an und blieb stumm. Freiheit. Es war das Alter, in dem sein Hang zum Pathos noch ungebremst gewesen war. Aber am Ende fehlt Menschen wie uns der Halt, sagte Anna. Das ist immer die Gefahr. Man hat keinen Halt und ist nichts weiter als man selbst. Das ist auch kein Spaß. Hast du deswegen geheiratet? Nein, wegen der Rente, also wegen seiner. Ich bin jetzt über 70, so langsam brauche ich Sicherheiten. Anne lachte ihr hustendes Lachen. Na ja, sagte sie, und ein bisschen Liebe auch. Das kann nicht schaden, nur so ein bisschen, Jakob. Mit einem lauten Rattern wurde der schwarze Molton-Vorhang zur Seite gerissen. Die Frau strahlte sie an und fragte, ob sie den Ausflug genossen hätten. Es ist doch immer schön, in die Vergangenheit einzutauchen, nicht wahr? Sie wollte keine Antwort hören, denn sie war eine Freundin, eine Apologetin der Vergangenheit. Das Kreuzberger Engelbecken war ein Ort, der dem Himmel nicht ferner hätte sein können. Früher war es Grenzgebiet gewesen. Nach der Wende eine entseelte Brache, später eine aufwendig gepflegte, am Ende dieses Sommers allerdings verbrannte und karge Grünfläche, über der ein verstörender Geruch von Jasmin lag. Er liebte diesen Ort, der nicht in die Stadt passte und sich trotzdem so furchtlos behauptete. Auf dem Teich sprühten Fontänen müde ihr Wasser in die Dämmerung. Neben Jakob auf der Bank stand die Kameratasche aus Lederimitat. Glücklicher hätte er kaum sein können. Zum Geburtstag, hatte Anne gesagt und ihm im Hinterhof seinen vergessenen Traum geschenkt. Dazu 5 kleine, original verpackte Super-8-Filmrollen. Behutsam nahm Jakob die erste aus der gelben Verpackung und roch daran. Und? Noch frisch? Fragte Anne. Ich glaube, ich war damals abhängig davon, sagte Jakob. Er hielt sich die Filmrolle unter die Nase und atmete tief ein. Da ist irgendetwas drin, das süchtig macht. Bilder, meinte Anne. Nein, Chemie. Da werden Endorphine freigesetzt. Dopamin, was weiß ich. Der Duft, der kitzelt im Hirn. Er verstand nun plötzlich nicht mehr, wie er darauf jemals hatte verzichten können. Für Anne, die ebenfalls tief einatmete, war es nichts als der Gestank der 70er Jahre. Man konnte von Glück reden, dass nicht alle dieselben Süchte hatten. Jakob nahm gierig noch 2 tiefe Züge, bevor er sich dazu durchrang, den Film in die Kamera einzulegen. Mit routinierten Bewegungen fädelte er den schmalen Filmstreifen ein. Seine Hände schienen ein Gedächtnis zu haben, das keinen Tag gealtert war. Lediglich seine Finger waren etwas dicker. Als er den Deckel schloss, sah er hinauf zum Himmel und sagte, das Licht geht weg. Er blickte durch den Sucher, die Welt schrumpfte auf einen winzigen Bildausschnitt zusammen und wurde ihm wieder vertraut. So und vielleicht nur so fühlte Jakob sich geschützt. Er schwenkte auf Annes Gesicht und erlaubte sich, es unverwandt zu betrachten. Ihre Augen waren das Einzige, was sich nicht verändert hatte. Regungslos saß sie ihm gegenüber und schaute direkt in das Objektiv. Mit der linken Hand startete Jakob die Kamera, deren mechanisches Surren ihm wie eine Siegeshymne erschien. Anne erhob sich, breitete die Arme aus, legte sie um einen Partner, der einzig in ihrer Vorstellung existierte, und begann mit kleinen, unsicheren Schritten vor der Bank zu tanzen. Ihre Bewegungen wurden eleganter und offener, sie drehte sich um die eigene Achse, ihre Hand an einer unsichtbaren Hüfte. Sie übernahm die Führung und blickte dabei direkt in die Kamera. Es war der erste Walzer seines Lebens, und er tanzte ihn im Sitzen. Jakob wusste, dass es dieses Bild war, das er für immer von Anne in Erinnerung behalten würde, und dass es nicht seine Entscheidung war, sondern ihre. Tanzend in der Abenddämmerung am Engelbecken. Das wollte sie für den Rest des Lebens für ihn sein. Eine Einladung zum Tanz. Es gab nur eine Kleinigkeit, die nicht hineinpasste und die ihm jetzt erst auffiel. Im Hintergrund, am linken Bildrand, sah er 2 Männer stehen. Er sah das Geld in der Hand des einen, die kleinen durchsichtigen Beutel mit der Ware in der Hand des anderen. Hinter der Kamera schloss Jakob kurz die Augen, und als er sie wieder öffnete, sah er den einen davonlaufen und den zweiten auf sich zu. Im Vordergrund tanzte Anne längst in einer anderen Welt. Sie hörte nicht einmal die Schritte in ihrem Rücken. Jakob hielt immer weiter drauf, die Kamera surrte und er schloss seine Hand fester um sie. Dann wurde das Bild schwarz. Schwarz wie ein verwaschenes T-Shirt über einem ausgemergelten Oberkörper, bevor es kräftig zu wackeln begann. Eine Faust schlug in sein Gesicht. Ein zweiter Schlag traf die Kamera, an der Jakob sich verzweifelt festklammerte. Er würde sie nicht hergeben, nie wieder. Da konnte jemand noch so oft brüllen, Kamera her. Er würde sie niemals wieder loslassen. Ein weiterer Schlag traf ihn. Es fühlte sich an, als würde sein Augapfel nach innen gedrückt. Vielleicht würde er blind werden, dachte Jakob. Das wäre typisch für ihn. Endlich seine Kamera zurück und dann gleich blind. Aber er hatte noch ein zweites Auge. Und mit dem sah er Anne, wie sie sich mit ausgestrecktem Arm näherte. Er wehrte sich mit seinen Füßen, trat dem anderen mit der Hacke gegen das Schienbein und wunderte sich über den grellen Schrei, den er kurz darauf hörte. Auch Anne zuckte zusammen, sah mit überraschtem Blick auf das Pfefferspray in ihrer Hand, das sie seit Jahren mit sich herumtrug, ohne es je benutzt zu haben. Der Kerl hielt sich die Hände vors Gesicht, taumelnd und fluchend. Und Jakob warf sich Annes Rucksack über die Schulter, griff nach ihrem Arm. Sie rannten am Teich vorbei zur Straße, rannten so schnell sie konnten. Und als sie am Horizont ein Taxi sahen, begannen sie zu winken wie Ertrinkende. Ohne jede Eile rollte es in ihre Richtung und als es endlich vor ihnen hielt, rissen sie die hinteren Türen auf und sprangen auf die Rückbank. »Fahren Sie!« rief Anne. Doch die Frau am Steuer drehte sich beleidigend langsam zu ihnen um und meinte, das Leben sei kein Actionfilm. Eine Adresse brauche sie schon. »Nach Hause, Maybachufer«, sagte Jakob schwer atmend und mit tränenden Augen. Die Fahrerin schenkte ihm noch einen fragenden Blick, bevor der Wagen mit Tempo 30 durch die verkehrsberuhigte Zone in Richtung Westen schlich. »Vielleicht sollten wir zur Polizei«, meinte Anne. »Immerhin wurden wir überfallen.« Aus ihrem Rucksack holte sie eine kleine Packung Feuchttücher, die sie Jakob reichte. »Es ist mein Geburtstag. Und den feiere ich sicher nicht mit Polizisten«, sagte er, nahm sich einen ganzen Ballentücher, den er über seine gereizten Augen legte. »Ich wusste gar nicht, dass du feierst«, sagte sie, während Jakob sich das Gesicht kräftig abrieb und dabei immer wieder vor Schmerz zusammenzuckte. »Im Inneren, Anne. Tief in mir drin zelebriere ich die beste Party meines Lebens, mit Hackbällchen und Wunderkerzen.« »Da habe ich eine bessere Idee. Wenn es ums Feiern geht, solltest du mir einfach vertrauen.« Sie beugte sich vor, nannte der Fahrerin ein neues Ziel und war mit sich ganz und gar zufrieden. Neben ihr versuchte Jakob nicht einmal zu protestieren. Er hatte sich endgültig ergeben. Der Lauf der Dinge schien ihn inzwischen sogar zu erheitern. Er grinste mit geschlossenen Lippen und einem zuschwellenden Auge. Letztes Sonnenlicht blendete sie, als sie am Cottbusser Tor entlang fuhren. »Als ich 50 wurde«, meinte Anne plötzlich, »habe ich keine Richtung mehr gekannt. Da, wo ich war, wollte ich nicht bleiben. Aber wo ich stattdessen hin wollte, ist mir auch nicht klar gewesen. Alles schien noch einmal möglich zu sein. Gleichzeitig fehlte mir die Energie, auch nur das Kleinste zu ändern. Ein Tiefpunkt«, lachte sie. »Aber zumindest einer mit Potenzial. Man könne tatsächlich noch einmal etwas beginnen.« Sie blickten schweigend aus den Fenstern, sahen nichts als Baustellen und Chaos, und Anne sagte, »Rückblickend ist das mit Abstand meine Lieblingskrise gewesen.« Das Taxi bog auf den Platz ein, der bereits im Dunkeln lag, und die Fahrerin fragte, wo genau sie hin wollten. »Da vorn links«, sagte Anne. »Anil heißt das Lokal.« Ein Name, den Jakob schon einmal gehört hatte, der ihm auf eine, wie er jetzt dachte, zärtliche Art vertraut erschien, obwohl er niemals dort gewesen war. Die Marktstände in der Mitte des Platzes wurden zusammengepackt. Vor dem arabischen Café standen Shishas, die verloren auf ihre Kunden warteten. Ein paar Mädchen spielten Basketball unter einem Korb ohne Spielfeld. Der Sommer neigte sich erschöpft dem Ende zu und das Taxi hielt vor einem leeren Restaurant. Jakob stieg aus. Weder an den Tischen draußen noch drinnen sah er einen einzigen Menschen sitzen. Offenbar wusste Anne, wie er am liebsten feierte. Er hielt ihr die Tür des Wagens auf und als sie neben ihm stand, sagte er, »Du wusstest, dass wir uns heute treffen würden, oder?« Sie strich ihm übers Gesicht, über das geschwollene Auge und die noch immer schmerzende Lippe und sagte, »Es gibt keine Zufälle, Jakob.«
Bettina Hoppe las die vierte von sechs Folgen des Romans Das Fest von Lucy Fricke. Das Buch ist im Klaassen Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Washington sind ein Passagierflugzeug und ein Militärhubschrauber kollidiert und nahe dem Ronald Reagan Inlandsflughafen abgestürzt. Die Zeitung Washington Post berichtet von mehreren Toten. Aus Washington Julia Kastein.
Noch läuft die Rettungsaktion im Fluss Potomac. 300 Polizisten und Feuerwehrleute sind vor Ort, darunter viele Taucher. Aber laut Einsatzleitung sind die Arbeiten wegen Dunkelheit, Wind und Kälte schwierig. Und mit jeder Minute schwindet die Hoffnung, Menschen noch lebend zu bergen. Bislang wurden nur Tote aus dem 2 Grad Celsius kalten Wasser gezogen. An Bord des American Airline Fluges waren 60 Passagiere und 4 Crewmitglieder. In dem Militärhubschrauber, der sich auf einem Trainingsflug befand, 3 Menschen. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Laut FBI gibt es bislang keine Hinweise auf einen kriminellen oder terroristischen Hintergrund.
Bundeskanzler Scholz hat die Zustimmung für einen Unionsantrag mit AfD